Spektakuläres Bild, wie der Papst da festen Schrittes in seinem aufgeplusterten Daunenmantel durch die Straßen von Paris schreitet und so eine silberne Kette mit glitzerndem Kreuz um den Hals, den Mund leicht geöffnet, als würde er eigentlich direkt ansetzen zur ersten Bar eines Rap-Battles, vielleicht mit Kyrill dem Ersten oder so, ich weiß es nicht. So hat man den Heiligen Vater auf jeden Fall noch nicht gesehen. The boys in Brooklyn could only hope for this level of drip, schreibt Nikita S. zum Beispiel auf Twitter zu dem Bild und hat mehrere hunderttausend Likes dafür. Also die Jungs in Brooklyn könnten von diesem coolen Auftritt nur träumen. Aber auch für den Papst bleibt dieser Moment nur ein Traum. Denn das Bild ist natürlich nicht echt. Und trotzdem oder gerade deshalb ging es um die ganze Welt, nicht nur durch die sozialen Medien, sondern es gibt eigentlich auch kaum eine große Printzeitung, die nicht berichtet hat über den Papst-Fake. Und besonders spannend finde ich den Bericht des Chicago Tribune. Die haben nämlich den Autor des Bildes ausfindig gemacht, Pablo Xavier, 31 Jahre alt, Angestellter der städtischen Versorgungsbetriebe von Chicago. Und der kam offensichtlich nach einem langen, zehrenden Arbeitstag nach Hause und entschied sich zur Entspannung, ein paar Pilze zu verzehren. Ihr werdet es ahnen, es handelte sich nicht um Champignons, sondern eher um the funny kind. Und inspiriert von dieser Mahlzeit setzte sich Pablo dann an seinen Laptop und öffnete den Bildgenerator Midjourney und tippte Folgendes ein: The Pope in Balenciaga Puffy Coat, Montclair, walking the streets of Rome, Paris. Ich muss gestehen, ich musste es auch nachlesen, Balenciaga, Montclair, das sind offensichtlich Luxusmodemarken für Streetwear, wie auch immer sich das verträgt. Aber klar, Rom und Paris, die kenne ich noch. Und das waren die Parameter, mit denen dieses Bild entstanden ist. Also Streetwear, Edelmode in ästhetisch ansprechender Architektur, Rom und Paris. Und daraus machte Midjourney dann ein überzeugendes und durchaus ansehnliches Bild. Schon in der letzten Folge zu Deepfakes habe ich drüber gesprochen, wie überzeugend computergenerierte Bilder inzwischen geworden sind. Ganz neu ist das natürlich nicht. Schon seit etwa 10 Jahren können sogenannte Generative Adversarial Networks täuschend echte Bilder von Gesichtern erstellen, also zufälligen, nicht existenten Gesichtern. Aber dass Algorithmen nun auch Gesichter bekannter Menschen rekreieren können und dass sie diese in eine realistische Umgebung mit stimmiger Physik, stimmiger Architektur, Kleidung und also in so ein ganzes Arrangement einbetten und dass das alles sogar noch zielgerichtet auf menschliche Befehle hin funktioniert, das ist neu. Und da muss ich gestehen, damit habe ich so nicht gerechnet. In der zweiten Staffel zur künstlichen Kreativität habe ich noch felsenfest behauptet, ohne Weltverständnis, ohne Bewusstsein können Algorithmen zwar virtuelle Bilder erzeugen, aber nur surrealistische, weil sie keine Vorstellung von Räumlichkeit haben, keine phänomenologische Wahrnehmung der Dinge. Tja, und jetzt sowas, jetzt gibt's den Papst auf Knopfdruck oder eben jeden anderen oder alles andere in jeder erdenklichen Situation und Kombination, fotorealistisch, physikalisch plausibel, vollständig und eben überzeugend echt. Tja, da müsste ich also vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich da Unrecht hatte. Scheinbar können generative KIs fotorealistische Abbilder der Welt erschaffen. Aber heißt das jetzt auch, dass sie selbst ein realistisches Bild der Welt internalisiert haben? Wissen sie, was sie da abbilden? Haben sie ein Bewusstsein von den Dingen? Daran habe ich noch immer meine Zweifel. Und diese Zweifel, die stecken im Detail. Denn bei allem, was diese Bildgeneratoren Großartiges können, vom Matisse-Gemälde bis zur Papst-Fashion-Show, eines können sie nicht. Und das sind Hände. Hände können sie nicht. Selbst die Falten des Mantels fallen perfekt. Das Gesicht hat mehr Pixel als das Original. Und auch der Schattenwurf zerfällt an der Mauerecke wie arrangiert. Ja, aber die Hände, die gehen meistens schief. Fast immer. Ein Finger zu viel oder zu wenig oder eben manchmal auch zwei. Die Gelenke sind oft in freier Anzahl wild über die unregelmäßige Länge der Glieder verteilt oder in sich verknotet, als hätte man irgendwie einem Gewichtheber zu fest die Hand geschüttelt. Hände sind meist ein sicheres Indiz dafür, dieses Bild stammt aus dem Computer. Und so eben auch beim Papstbild. Da ist alles überzeugend, aber die Hand verläuft irgendwie komisch in so einer Dose, die er umständlich mit dem Daumen festklemmt. Ja, oder irgendwie so. Auf jeden Fall, so würde das in Wirklichkeit nicht funktionieren. Das erkennt man sofort. Aber wie kann das sein? Wie kann eine generative KI beliebige Dinge, Menschen, Situationen in frei wählbaren Stilen und Arrangements generieren, aber an Händen scheitert sie? Das hat mich interessiert und deshalb habe ich mir das mal ganz genau angeschaut. Wie funktioniert eigentlich so ein Bildgenerator und was heißt das wiederum für die Fotografie, für die Kunst, vor allem aber für die Weltwahrnehmung der Algorithmen? Und darum geht's in dieser Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und ich wünsche euch viel Spaß. Es gibt natürlich mehr als eine Möglichkeit, mit Computern realitätsnahe Bilder zu generieren. Und die erste, die wirklich überzeugende Methode, das waren die gerade erwähnten Generative Adversarial Networks. Die können nun schon seit über einer Dekade realistische Bilder von Gesichtern, aber eben auch von Landschaften oder Ähnlichem generieren, je nachdem, worauf man sie spezifisch trainiert hat. Und der Witz an diesen GANs, wie man sie abgekürzt nennt, ist ihre besondere Architektur. Es handelt sich nämlich nicht nur eben um einen Bildgenerator, sondern es handelt sich eigentlich um ein Tandem aus zwei KIs, einem Generator und einem Diskriminator. Der eine, der Generator, generiert Bilder, ja, und der andere, der Diskriminator, überprüft, wie überzeugend sie sind und meldet das dann wiederum dem Generator zurück. Das heißt, man muss nur den Diskriminator mit echten Bildern trainieren und der trainiert dann ganz alleine den Generator. Und zusammen nennt man das dann Unsupervised Learning. Es sitzt also eben kein Mensch mehr daneben und gibt Feedback und überwacht das Ganze, sondern das macht die Maschine selbst. Sie trainiert sich selbst. Tja, und warum macht man das so? Ganz einfach. Es ist immer einfacher, etwas zu prüfen oder zu bewerten, als es selbst zu produzieren. So wie es einfacher ist, Literaturkritik zu schreiben als ein Weltbestseller. Ihr könnt euch das also so vorstellen, der Generator fängt völlig beliebig an, irgendwelche Pixel zu generieren und der Diskriminator sagt dann immer, nee, Unsinn, das ist kein echtes Gesicht, ich bin auf Gesichter trainiert, so sehen Gesichter nicht aus. Aber irgendwann zufällig entstehen die ersten, Gesichtszüge, Teilelemente, seien es kleine Striche, ja, die zumindest in gröbsten Ansätzen nach irgendwelchen Gesichtsteilen aussehen. Und dann kommt die Rückmeldung vom Diskriminator. Ja, okay, das ist schon mal ganz gut. Da können wir weitermachen. Zumindest das da sieht so ein bisschen nach Gesicht aus. Und diese Rückmeldung, die verstärkt dann die neuronalen Strukturen im Generator für dieses Bild, was er gerade erzeugt hat. Das sagt ihm also, hier in die Richtung kann es weitergehen. Von da aus bitte weiter variieren. Denn genauso wie der angelernte Diskriminator besteht auch der Generator aus einem neuronalen Netz, das anfänglich noch willkürliche Ausgaben generiert, aber durch zunehmendes Training immer bessere Ergebnisse. Das Ganze klingt natürlich wahnsinnig aufwendig und das ist es auch, aber das ist ja der Vorteil von Computern, deren Rechenleistung kann man skalieren. Das heißt, man baut sich entsprechend starke Rechner und die schaffen das dann in verzeihbarer Zeit. Während Menschen, die auf diese Weise lernen würden, Bilder zu produzieren, also einfach durch Versuch und Irrtum von Punktklecksen, die bräuchten Jahrmillionen. Und das Ganze funktioniert auf jeden Fall relativ gut. Also auf den ersten Blick erzeugen diese ganz überzeugende Bilder. Aber die Architektur hat halt eben auch einige Nachteile. Man muss sie auf etwas ganz Bestimmtes trainieren, eben Gesichter oder Landschaften und Ähnlichem. Und man kann sie auch nicht so gut steuern. Man kann zwar die generierten Bilder variieren, indem man an bestimmten Vektoren schraubt, aber die Ergebnisse bleiben generisch, beliebig sozusagen. Das heißt, man kann nicht sagen, ich hätte gerne einmal den Papst, sondern man bekommt immer nur irgendein Gesicht, das es gar nicht gibt. Das heißt, es ist kein Wünsch-dir-was-Algorithmus, wie wir sie heute als Bildgeneratoren kennen. Zum einen, weil sie gar nicht mit Texteingaben gesteuert werden können und zweitens, weil diese Texte auch auf gar nichts verweisen könnten, weil der Algorithmus gar nicht auf verschiedene Dinge oder Texte trainiert wurde. Dafür braucht es also eine andere Architektur von Algorithmen, zum Beispiel die sogenannten Diffusionsmodelle, wie DALL-E oder Stable Diffusion oder eben Midjourney, mit dem auch das Papstbild generiert wurde. Bevor ich aber erkläre, wie die funktionieren, möchte ich noch so einen kleinen Umweg machen über eine andere KI, an der ich immer wieder Freude habe und von der ich glaube, wenn man die verstanden hat, dann versteht man auch Diffusionsmodelle sehr viel leichter. Und diese andere KI, die heißt DeepDream. DeepDream, das ist ein Tool von Google, das vor allem ja als lustiger Bildfilter bekannt geworden ist, der aus alltäglichen Fotos so psychedelische Traumgemälde generiert, Collagen aus Hunden, Echsen, Vögeln und allem und anderen Tieren, aber eben auch aus Tempeln und Pflanzen, die so in so einer Struktur grüner Fraktale ineinander verschwimmen. Und veröffentlicht wurde das 2015 und galt so eine ganze Weile als die KI-Ästhetik schlechthin und war auf vielen Porträts oder Veranstaltungsdesigns oder Zeitschriftencovern und so weiter zu sehen. Zugegeben, ich fand's auch witzig, ja, also ich habe tatsächlich laut gelacht, als ich das erste Mal so einen verfremdeten Teller Spaghetti mit Fleischbällchen gesehen habe, aus dem mir Hundeschnauzen und Eidechsen entgegenschauten, aber eigentlich steckt hinter der KI viel mehr als ein Witz. Ich würde sagen, es ist fast ein kleines Husarenstück, denn mit DeepDream war es den EntwicklerInnen von Google das erste Mal gelungen, was lange für unmöglich gehalten wurde, nämlich einen Blick in die Blackbox zu werfen. Blackbox, nochmal kurz zur Erinnerung, so wird ein trainiertes neuronales Netz genannt, denn das kann im besten Fall tolle Dinge tun, wie Texte schreiben, Bilder erkennen und so weiter, Musik komponieren, aber man kann eben im Nachhinein nicht mehr feststellen, wie es das eigentlich genau macht. Man kann nicht reingucken, weil die neuronalen Strukturen für Menschen nicht lesbar sind, so wie man eben nicht ein Gehirn aufschneiden kann und dann die Erinnerungen auslesen. Und im Falle von DeepDream ist diese Blackbox Googles Bilderkennungsalgorithmus. Die Software also, die aus den vielen Milliarden Bildern im Netz lernt zu unterscheiden, was drauf zu sehen ist, ein Hund, ein Teller Spaghetti, Mensch und so weiter, um diese Bilder dann bei Google such- und findbar zu machen. Und wie genau dieser Bilderkennungsalgorithmus die Bilder erkennt und was die KI da erkennt, das wollten die EntwicklerInnen bei Google genauer wissen und haben sich einen ziemlich genialen Trick ausgedacht, um einen Blick in dieses neuronale Netz zu werfen. Statt den Algorithmus zu bitten, ein Bild zu beschreiben, was er also normalerweise tut, ein Bilderkennungsalgorithmus, mit dem was drauf zu sehen ist, haben sie den Algorithmus einfach umgedreht und ihn gebeten zu zeigen, was er meint, darauf zu erkennen. Wie funktioniert das? Dazu brauchen wir nochmal einen anderen kurzen Exkurs. Da muss ich kurz erklären, wie so ein neuronales Netz zur Bilderkennung, sogenanntes Convolutional Network, funktioniert. Also ein neuronales Netz besteht immer aus mehreren Schichten von Neuronen. Und jedes künstliche Neuron der nächsten Schicht besteht immer aus einer gewichteten Kombination von Neuronen der vorherigen Schicht. Also es ist immer ein Abbild sozusagen und eine Kombination der vorherigen Neuronen. Das klingt total abstrakt, aber am Beispiel von Bilderkennungsalgorithmen ist das eigentlich recht gut verständlich. Nehmen wir also an, die erste Schicht eines neuronalen Netzes bildet jetzt ganz vereinfacht grundsätzliche Linienformen ab. Also es gibt ein Neuron für Striche, eins für Ecken, eins für Rundungen, eins für Schlangenlinien und so weiter. Und diese einzelnen Elemente lassen sich dann auf der zweiten neuronalen Ebene zu verschiedenen geometrischen Formen verbinden. Da gibt es dann zum Beispiel ein Neuron für Quader oder eins für Kreise, Dreieck, Schlangenlinie, ja, ich weiß es nicht. Also solche Formen. Und diese ließen sich dann auf der dritten Ebene zu verschiedenen Objekten zusammenführen. Und so wird jede weitere Ebene im neuronalen Netz konkreter, bis auf der letzten Ebene dann eben ganz bestimmte Dinge stehen, die aus all diesen vorherigen Schritten zusammengesetzt sind. Also Häuser, Katzen, Autos und so weiter. Und das ist dann der Output vom Bilderkennungsalgorithmus. Er kennt sozusagen das Bild Stückchen für Stückchen, setzt er sich das zusammen. So, und jetzt zurück zu DeepDream. Hier fragt man den Algorithmus also nicht mehr nach dem endgültigen Inhalt des Bildes, was ist drauf zu sehen, sondern man sagt dem neuronalen Netz, dass es versuchen soll, das Bild so zu verändern, dass die Muster, die es auf dem Weg dorthin erkennt, also nicht im finalen Output, sondern auf dem Weg, die Formen, die es auf dem Weg dorthin erkennt, die Linien, die Objekte und Dinge hervorzuheben. Und das funktioniert so. Also das neuronale Netz verarbeitet das Bild, das Inputbild, das Foto vom Nudelteller zum Beispiel. Und natürlich würde am Ende rauskommen, das ist ein Teller mit Nudeln mit Tomatensauce und Fleischbällchen. Ja, das so gut ist der Google-Algorithmus damals schon trainiert gewesen. Aber auf dem Weg zu diesem Ergebnis müssen ja alle Neuronenschichten durchlaufen werden. Und es leuchten halt auf dem Weg bestimmte Neuronen auf. Auch Neuronen, die mit dem Ergebnis für Menschen, aus menschlicher Sicht gesehen, nichts zu tun haben. Eben zum Beispiel die Neuronen für Augen oder für Hunde oder für grüne Fraktale oder Schuppen und so weiter. Und dann verändert der Algorithmus die Pixel im Bild so, dass diese Neuronen noch stärker aufleuchten, dass das Bild also noch augiger wird oder noch hundiger oder noch fraktaliger. Und das macht es dann nicht nur einmal, sondern ein paar Dutzendmal hintereinander und so sehen die Bilder dann am Ende halt aus, wie sie aussehen. Ne? Also ziemlich psychedelische Collagen aus Tieren, Gebäuden, Schuppen, Mustern und so weiter. Das klingt nach einem lustigen Spielzeug, aber es zeigt uns eben auch, dass Bilderkennungsalgorithmen die Welt ganz grundsätzlich anders wahrnehmen als wir. Eben nicht als Sammlung konkreter Dinge, sondern nur als Summe von Mustern, die sich letztlich zu bestimmten Arrangements kombinieren lassen, für die wir Menschen zufälligerweise Namen haben. Also Haus, Hund, Katze zum Beispiel. Und so kommt es, dass Teile des Arrangements Spaghetti mit Fleischbällchen ähnliche Muster enthalten wie für Hunde und Eidechsen. Und das kann man dann durch die Entfremdung, durch Deep Dream sehen. Der Witz aber ist, und jetzt kommen wir langsam in Richtung Bildgeneratoren, dass man dieses Prinzip der Musterverstärkung auch ganz praktisch nutzen kann. Zum Beispiel zum Entrauschen von Bildern. Also wenn man ein Foto geschossen hat, das sieht aber jetzt sehr körnig aus oder ja, ist einfach verrauscht. Und da möchte man jetzt, das möchte man klar und hochauflösend und deutlich haben. Und da gibt es schon lange Algorithmen, die das können, irgendwie, die zum Beispiel Pixel angleichen an ihre Nachbarpixel. Wenn also irgendwo ein weißer Pixel dazwischen ist, wird der ein Durchschnittswert der Nachbarpixelfarben berechnet und der wird dann ersetzt. Ja, das funktioniert ganz gut, aber es hat auch einen Nachteil, ne, dass das Bild insgesamt an Kanten und Konturen verschwimmt. Wenn immer die Summe aus den Nachbarpixeln gebildet wird, dann hat man dann keine klaren Kanten, dann hat man keine zwei Pixel mit extrem unterschiedlichen Werten mehr nebeneinander. Man tauscht also so ein bisschen Rauschen gegen Verschwommenheit, könnte man sagen. Und hier können KIs helfen, die nach einem sehr ähnlichen Prinzip funktionieren, wie ich das gerade geschildert habe. Neuronale Netze also, die auf viele Millionen Bilder trainiert wurden und dann das verrauschte Bild scannen. Und die können dann erkennen, ah, das hier sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Auge, das hier sind wohl Haare. Und dann können sie das Bild anpassen. Sie verstärken also das, was sie meinen, erkannt zu haben. Sie machen das Auge noch augiger, die Haare noch haariger, die Wange noch wangiger und so weiter, wie sie das halt gelernt haben, wie Augen, Haare und so weiter aussehen. Und der Vorteil davon ist, dass das Bild durch diese Art der Entrauschung nicht verschwimmt, sondern im Gegenteil, es wird noch klarer, noch detaillierter, noch hochauflösender als das Original. Es können nämlich sogar neue Details entstehen, die im Original gar nicht enthalten sind, weil der Algorithmus erkennt, hier an der dunklen Stelle, da sind wohl normalerweise Haare bei einem Gesicht, da generiere ich doch nochmal ein paar Haare hinein, damit es noch haariger aussieht. Und das ist nicht nur super praktisch, sondern damit habt ihr eigentlich auch schon verstanden, wie ein Bildgenerator nach dem Diffusionsprinzip funktioniert. Mit einem Unterschied: Das Diffusionsmodell versucht nicht, ein verrauschtes Bild zu entrauschen. Nein, es versucht, reines Rauschen zu entrauschen. Ja, es klingt absurd, aber so funktionieren die. Diffusionsmodelle werden auf die Entrauschung von Bildern trainiert. Und dann gibt man ihnen als Input eben kein verrauschtes Bild, sondern reines, pures, zufälliges Rauschen und sagt ihnen dann dazu: Hier auf diesem Bild siehst du übrigens gerade den Papst, wie er durch Paris läuft und eine lässige Balenciaga-Jacke trägt. Ist ein bisschen verrauscht. Und der Algorithmus kneift dann die Augen zusammen und starrt auf dieses Bild und sagt: Ja, klar, wollte ich ja auch gerade sagen. Und dann fängt er eben an, das genannte Ebene für Ebene in dieses Bild rein zu interpretieren. Also erst die Umrisse, die Gesichtsmerkmale, die Oberflächen und so weiter. Immer detaillierter, bis am Ende tatsächlich ein Bild vom Papst zu sehen ist. Ihr werdet es ahnen, damit das funktioniert, braucht es natürlich immer wieder einen Kontrollalgorithmus, der stetig zurückmeldet, ja, sieht schon nach Papst aus oder eben noch nicht. Aber grundsätzlich basieren Diffusionsmodelle auf diesem Prinzip, auf dem Prinzip von Zufall, Zufallsrauschen und Suggestion. Und deshalb generieren Diffusionsmodelle auch immer unterschiedliche Bilder bei gleichem Input, einfach weil sie von einem anderen Rauschen ausgehen. Profis machen sich das dann zunutze, indem sie das gleiche Grundrauschen, den sogenannten Seed, mehrfach benutzen, um immer wieder ähnliche Bilder zu erzeugen, zum Beispiel immer wieder die gleichen Gesichter in verschiedenen Situationen. Das klingt jetzt erstmal alles wahnsinnig abstrakt, ja, und sehr schwer vorzustellen, wie das überhaupt gehen soll. Aber tatsächlich gibt's auch ein menschliches Äquivalent, dieses Prinzip, anhand dessen man sich Diffusionsmodelle eigentlich sehr gut vorstellen kann. Den sogenannten Rorschach-Test. Also auch wenn euch der Name jetzt nichts sagt, ihr habt ihn bestimmt schon mal gesehen. Das ist so ein psychologischer Test, der zum Beispiel in der Psychoanalyse häufig verwendet wurde, heute nicht mehr so. Und der besteht aus einer Reihe von Papierbögen, die zufällig mit Tinte bekleckst wurden und dann in der Mitte so zusammengefaltet wurden. Und das ergibt dann so lustige, symmetrische, willkürliche Muster. Und die Patientinnen sollen sich nun mit diesen Mustern, mit diesen Figuren beschäftigen und unter anderem frei assoziieren. Was sie meinen, darauf zu sehen. Und diese Assoziationen sollen dann Rückschlüsse auf die Psyche geben. Denn das ist natürlich der Witz. Auf den Bögen gibt es natürlich gar nichts zu erkennen. Es handelt sich ja eben um völlig zufällige Klecksereien. Aber gerade das soll diese freie Assoziation zulassen. Das Prinzip ist inzwischen in der Psychologie umstritten, aber für uns ein gutes Beispiel, wie man aus reiner Willkür echte Bilder herauslesen kann. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sehr gut zeichnen könnte, könnte ich die Dinge, die ich in diesen Bildern, in diesen Rorschach-Bildern meine zu erkennen oder die man mir halt nennt und die ich dann versuche in den Bildern zu erkennen, obwohl sie gar nicht da sind, wenn ich die dann nachzeichnen könnte, dann würde Stück für Stück ein Bild entstehen, das zwar durch die Struktur dieser Zufallskleckse beeinflusst wäre, aber echte Dinge zeigen würde, die gar nicht da sind. Und ziemlich genau so funktionieren auch Diffusionsmodelle. Man gibt ihnen willkürliches Rauschen und lügt ihnen vor, was darauf angeblich zu sehen sei, und sie interpretieren das dann anhand der von ihnen erlernten Muster in das Rauschen hinein. Wer es technisch noch detaillierter wissen möchte, dem verlinke ich nochmal einen Artikel von Helmut Linde in den Shownotes, der auf Golem immer wieder KI-Modelle sehr gut erklärt und der übrigens jetzt auch einen eigenen KI-Podcast hat, den ich sehr empfehlen möchte, Neuzeit, der KI-Podcast. Da geht es dann nochmal stärker um die technische Ebene von KI. Aber warum erzähle ich euch das? Warum ist das wichtig, die Technik von Diffusionsmodellen zu verstehen? Also zum einen ist es sehr interessant, finde ich. Und zum anderen glaube ich, dass man diesen Blick in die Technik braucht, um wirklich einschätzen zu können, was die Dinger können und was sie nicht können. Dass man also verstehen kann, was der Unterschied zwischen dem ist, was wir im ersten Moment in KIs hineinprojizieren und dem, wie sie wirklich funktionieren. Und ich glaube, hier ist es ganz gut erkennbar, anders als man also im ersten Moment annehmen könnte, lesen Bildgeneratoren nicht, was man tippt, stellen sich diese Dinge, diese Situationen dann in der realen Welt vor, entscheiden sich für so einen Bildausschnitt und ein Arrangement und malen ihre Fantasie dann auf, so wie wir Menschen es machen würden. Nein, Bildgeneratoren versuchen einfach, eingeübte Muster aus Zufallsrauschen zu reproduzieren. Und das heißt, sie kommen völlig ohne eine Vorstellung von den Dingen aus, die sie abbilden, ohne das Bewusstsein davon also, dass diese Dinge wirklich existieren. Diffusionsmodelle, aber auch GANs und alle anderen Bildgeneratoren rekreieren keine externe Welt. Für sie verweisen die Pixel, die sie da produzieren, nicht auf reale Objekte, sondern sind eben nur Muster, die sie aus unendlichen Reihen von Pixeln gelernt haben, auf die sie trainiert wurden. Und damit kreieren sie Pixelarrangements, die für uns aussehen wie Bilder von der Welt, in der wir leben, für eine KI aber eben völlig indifferente Nullen und Einsen bleiben. Es ist also ganz ähnlich wie bei dem Gedankenexperiment, das ich in der ersten Folge dieser Staffel zu Large Language Models schon mal beschrieben habe. Kurz zur Erinnerung, stellt euch vor, ihr werdet in einer Bibliothek groß geworden Und die Bibliothek hat keine Fenster, ihr habt sie nie verlassen, ihr habt nie andere Menschen gesehen und ihr wisst gar nicht, dass es überhaupt eine Welt jenseits dieser Bibliothek gibt. Ihr habt also nur die Bücher und wisst aber gar nicht, dass die Dinge in diesen Büchern wirklich existieren. Nur mit dem Unterschied zur ersten Folge, dass diese Bibliothek jetzt in diesem Falle nicht nur mit Textbüchern, sondern vor allem mit Bildbänden gefüllt wäre. Und über die Zeit würdet ihr all diese Bildbände immer wieder anschauen, diese Bilder euch einprägen, Bilder von Sonnenuntergängen, von Menschen, von Bergen, von Häusern, von Händen, aber ihr wüsstet nicht, dass diese Dinge wirklich existieren. Für euch wären das eben nur Muster, nichts anderes als ja, Jugendstilfliesen oder Arabesken oder Schachbretter oder Stuckverzierungen, einfach Muster ohne Bedeutung. Vielleicht ein bisschen so, wie man als Mensch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, mit einer Lupe auf so einen Druckbogen, auf so gedruckte Bilder schaut und dann sieht man nur noch so ganz abstrakte Rot-Grün-Blau-Raster, Punktraster, ohne zu wissen, was sie im Ganzen ergeben. Und wenn ihr jetzt ein sehr gutes Gedächtnis hättet in diesem Gedankenexperiment und sehr viel Zeit, könntet ihr diese Muster auf Anfrage reproduzieren, zeichnen zum Beispiel und sie sehen dann aus wie Abbilder der Welt, ohne dass ihr wüsstet, dass diese Muster auf Dinge in der Welt verweisen, dass es sie wirklich gibt. Ja, klar, das ist natürlich schwer vorzustellen, dass sowas ginge. Und erst recht ist es schwer vorzustellen, dass diese Muster dann wirklich realitätsgetreue Abbilder der Welt wären, mit Arrangement, Licht und Schatten, so ganz ohne Fehler, natürlich. Und diese Skepsis, die ist ja auch völlig richtig, denn das klappt ja auch nicht, zumindest nicht perfekt, auch nicht bei Diffusionsmodellen. Am Ende finden sich die Fehler in den Details, in den Händen oder in den Zähnen oder in Größenverhältnissen oder völlig unpassenden Gegenständen im Bild. Ich habe zum Beispiel Midjourney mal gebeten, Big Mac zu kreieren und es hat dann die Pommes auf den Burger, also zwischen die Burgerbrötchen gelegt und das Salatblatt drunter. Das sind Detailfehler, aber diese Detailfehler würden Menschen nicht passieren, auch wenn sie schlecht zeichnen könnten, auch wenn sie Big Mac nur einmal gesehen haben, weil Menschen wissen, was sie darstellen, dass es sich um echte Dinge handelt, um Referenzen auf die Welt und nicht nur um Muster, die man kombinieren kann. Ich finde, die Philosophin Sibylle Krämer hat diese Differenz mal ganz treffend beschrieben. Sie spricht nämlich davon, dass sich digitale Repräsentationen der Welt, also Bilder der Welt, zur Welt so verhalten wie die Gemälde von M.C. Escher. Also ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, aber ihr kennt die Bilder bestimmt. Escher hat zum Beispiel Treppen gezeichnet, die immer im Kreis führen, so dass man also gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Oder Wasserrinnen, die nach unten laufen über verschiedene Stockwerke und die am Ende aber wieder in den Anfang fließen. Und das sind alles Konstruktionen, die in der Wirklichkeit physikalisch völlig unmöglich wären, in einer dreidimensionalen Welt. Aber als Zeichnung auf Papier kann man das durch so Perspektivverschiebungen glaubwürdig darstellen, so dass man also den Fehler gar nicht sieht an dieser zweidimensionalen Zeichnung. Man weiß nur, kann irgendwie nicht in der Realität funktionieren. Allein weil eben zwei Dimensionen nie eine vollständige Abbildung der dreidimensionalen Wirklichkeit sein können. Es geht irgendwie immer was verloren. Und so ist das bei jeder Art von digitaler Repräsentation der Welt auch. Ja, mehr noch, am Ende handelt es sich bei Daten sogar nur um Sammlungen von Nullen und Einsen, völlig egal, ob diese für uns Bilder darstellen oder Texte oder Videos oder Töne. Das sind alles nur Reihen von Nullen und Einsen. Genau genommen sind Daten also nur eindimensional, nicht mal zweidimensional, eindimensional. Also nur eine einzelne getaktete oder unterbrochene Linie, so wie Morsecode. Und so sieht die Maschine die Welt als Morsecode, ohne zu wissen, wofür diese Nullen und Einsen für diese Unterbrechung stehen oder dass es überhaupt etwas gibt, für das diese stehen könnten, dass es überhaupt eine externe Welt gibt. Wer nochmal tiefer in diese Frage von Weltbewusstsein und Maschinen einsteigen möchte, im Detail spreche ich da in der ersten Staffel, zum Beispiel in der Folge zur exzentrischen Positionalität drüber. Können wir ja nochmal reinhören, wenn es euch interessiert. Das war die fünfte Folge dieser Staffel. Wie kann KI Bilder einer Welt kreieren, die sie gar nicht kennt? Ja, ganz einfach. Sie reproduziert eingeübte Formen, inspiriert von rein zufälligem Rauschen. Das klingt irre, aber es funktioniert. Und ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, selbst völlig begeistert und stehe immer wieder mit offenem Mund vor den Bildern, die da rauskommen. Also ich kann Pablo Xavier, den Produzenten des Papstbildes, gut verstehen, dass er seine Freizeit auf Midjourney verbringt. Das bedeutet aber auch, muss ich gestehen, dass meine Behauptung aus der Staffel zur künstlichen Kreativität, dass KI keine sinnvollen Bilder der Welt erzeugen kann, weil sie halt nicht kennt, die Welt und die Dinge. Ja, da muss ich sagen, da war ich voreilig. Ja, das kann die KI offensichtlich schon. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht für FotografInnen zumindest, zumindest für Stock-FotografInnen, die also Bilder auf Anfrage komponieren. Das wird eng. Das kann die KI schon ziemlich gut, bis auf die Hände. Und ich sehe auch immer mehr KI-generierte Bilder als Illustrationen, zum Beispiel in Präsentationen oder bei Webartikeln und so weiter, und immer weniger Stockfotos. Ja, also da wird's eng. Gestellte Fotos braucht man eigentlich nicht mehr selber machen. Das können die Maschinen auch schon sehr gut und immer besser. Aber Fotos als das Einfangen von Momenten oder Begebenheiten, also von realen Situationen, das wird bleiben. Da geht's ja auch darum, etwas zu dokumentieren, eben eine echte Welt und nicht nur etwas zu konstruieren. Aber natürlich bleibt da so oder so für uns Menschen noch was zu tun, weil die KI noch Fehler macht. Die werden aber natürlich immer weniger werden. Dazu braucht es dann halt noch mehr Daten, noch mehr Training und vielleicht auch noch andere Techniken, andere Architekturen, zum Beispiel physikalische Weltmodelle, die man in die Bildgenerierung integriert. Das ist alles denkbar und ich glaube, es wird nur noch einige Monate, vielleicht wenige Jahre dauern, bis KI-Bilder eben auch auf den zweiten Blick nicht mehr von Fotos zu unterscheiden sind. Aber allein der technische Aufwand, mit dem man das verbessern muss, zeigt, KI arbeitet nach ganz anderen Mechaniken als das menschliche Bewusstsein. Uns muss man eine Hand nur einmal zeigen und dann wissen wir, wie sie funktioniert. KI muss da über Milliarden Bilder trainieren und weiß eben immer noch nicht, wie sie funktioniert, weil es nicht weiß, dass es die gibt. Quintessenz bleibt, KI bleibt ohne Bewusstsein, auch ohne Hinweis auf Vorstufen eines Bewusstseins oder ähnliches. Aber, und das ist der Witz, sie braucht eben gar kein Bewusstsein, wie bei Large Language Models auch, um überzeugende Leistungen zu produzieren. Die Fehler, die man sieht, werden weniger werden, aber diese grundsätzliche Differenz von Weltwahrnehmung und Musterreproduktion, die bleibt bestehen und die KI wird ohne Bewusstsein auch immer Fehler machen. Vielleicht irgendwann weniger als Menschen, aber eben so ganz andere Fehler, die für uns völlig augenscheinlich sind, wie komische Hände oder Pommes auf Burgern. Aber für die Maschine völlig unverständlich. Und mich persönlich, und ich hoffe auch euch, interessiert genau dieser Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Denn ich glaube, nur wenn wir die Grenzen der Technik, auch die potenziellen Grenzen genau verstehen, können wir ahnen, wie eine Zukunft zusammen mit der KI in einer vollautomatisierten Gesellschaft aussehen könnte. Da sprechen wir dann aber in einer anderen Folge nochmal drüber. Das war für heute Mensch-Maschine, der Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.